Ein erbitterter Gerichtsprozess im Jahr 1871. Margaret E. Knight kämpft um ihr Recht. Doch ein Gegner will ihr den Erfolg stehlen. Wer wird am Ende triumphieren? Das erzähle ich euch und Millie in der heutigen Folge von Sister React. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact_podcast. Viel Spaß wünsche euch Christina.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Melli und Christina.
Hallo Christina.
Hallo meine liebe Schwester.
Hi.
Alles gut bei dir heute?
Ja, soweit alles toppi, galoppi. Ich hoffe bei dir auch.
Ja, fast auch alles soweit. Ich habe eine tolle Folge vorbereitet für heute.
Juhu.
Juhu. Meine heutige Folge heißt nämlich Alles für die Tüte. Mhm. Und sie fängt in einem Gerichtssaal an. Es war das Jahr 1871 und der Gerichtssaal war überfüllt. Nicht nur mit Anwälten und Richtern, sondern auch mit neugierigen Männern und Frauen. Denn das folgende Gerichtsverfahren versprach, dramatisch und spannend zu werden. Gegenüber standen sich ein Mann und eine Frau, Margaret E. Knight und Charles Annan. Margaret, die mit ihrer ruhigen, aber festen Haltung auf ihrem Stuhl saß, und Charles, der kühl seine Argumente vortrug. Im Saal war es mucksmäuschenstill. Es stand Wort gegen Wort. Was glaubst du, Schwesti? Um was ging es da?
Boah, jetzt bin ich total gespannt. Ich muss gerade so ein bisschen an diesen Fall von Rosalind Franklin denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Deren Forschungsergebnisse von Männern geklaut wurde. Ging, glaube ich, um DNA oder sowas. Deswegen überlege ich, ob sowas in der Art ist, dass einer von beiden dem anderen Forschungsergebnisse geklaut hat und unter seinem Namen veröffentlicht hat.
Mhm. Ich sag dir, um was es ging. Mhm. Es ging um Gerechtigkeit und Anerkennung. Mhm. Es ging um die Erfindung einer technischen Maschine. Genauer, es ging um eine Patentverletzungsklage. Also lag es gar nicht so falsch.
Aha, ja, ja. Nicht Forschung, aber Entwicklung.
Genau. Charles Annan behauptete, die Idee für die technische Maschine stamme von ihm. Er habe sie erfunden, konzipiert und gebaut. Deswegen gehöre das Patent und die Anerkennung alleine ihm. Eine dreiste Lüge, entgegnete Margaret, die das so nicht stehen lassen könnte. Sie wolle die Wahrheit ans Licht bringen. Nicht Charles Annan, sondern sie selber habe diese technische Maschine erfunden. Doch selbst das Publikum im Gerichtssaal fragte sich, wie eine Frau eine solch technische Innovation erfinden solle und diese dann auch noch gebaut haben solle. Damals galten Frauen in der Maschinen- und Ingenieurswelt als Außenseiterinnen und viele bezweifelten, dass Margaret überhaupt in der Lage gewesen war, eine solch komplexe Maschine zu erfinden. Und auch Charles Annan argumentierte genau eben in diese Richtung. Er behauptete, Margaret technisch war einfach zu unbegabt und sie könne auf gar keinen Fall eine solche Maschine entwickeln. Er sagte, eine Frau kann eine solche Erfindung nicht machen. Doch was Annan nicht erwartete, war, dass Margaret über weit mehr als bloße Worte verfügte. Sie hatte ihre Notizbücher mit sorgfältig handgezeichneten Originalzeichnungen, Aufzeichnungen, Tagebüchern und Modellen aus dem Prozess der Maschinenentwicklung mitgebracht, die alles dokumentierten, von den ersten Skizzen hin bis zu den letzten Anpassungen an ihrer Maschine. Während des Prozesses wurde Margaret von dem Gericht aufgefordert, ihre Erfindung zu erklären. Sie nahm ruhig Platz und begann mit ihren detaillierten Skizzen die Funktionsweise ihrer Maschine zu erläutern. Ihre Entwürfe zeigten jeden einzelnen Mechanismus, von den Zahnrädern hin bis zu den Hebeln, die die präzise Faltung ermöglichten. Der Saal war still, während sie die Funktionsweise ihrer Erfindung beschrieb, und es wurde schnell klar, dass sie die volle Kontrolle über jedes technische Detail hatte. Zudem gab es eine Reihe weiterer Zeugen, die aussagten, dass sie die Zeichnungen und die Modelle angefertigt hatte. Doch der entscheidende Moment kam, als Margarets Anwalt einen Mechaniker in den Zeugenstand rief, der bezeugen konnte, dass Charles Annan tatsächlich keinerlei technischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hatte. Auch Annan selber sollte die Maschine beschreiben und war lange nicht so sattelfest wie Margaret in den technischen Details. Seine Erläuterungen zu der Maschine waren lückenhaft und viele Fragen blieben unbeantwortet. Annan geriet in Bedrängnis. Schließlich war er nicht mehr in der Lage, die Lügen aufrechtzuerhalten. So sehr er auch gegen Margaret wetterte und ihre Intelligenz anzweifelte, blieb sie im Gegensatz zu Annan während des gesamten Prozesses ganz ruhig. Schließlich verkündete der Richter das Urteil. Was glaubst du, Melli? Wie lautet das Urteil dieses in 1876 gelaufenen Prozesses, wo die Sachlage klar zu sein schien, aber das Wort Mann gegen Frau stand?
Ja, also mein Wunsch wäre natürlich, dass eindeutig und so wie du es beschrieben hast, ja auch eine sehr klare Sachlage vorliegt. Sie kann sehr gut nachvollziehbar darlegen, es ist ihre Erfindung, sie kann es gut beschreiben. Mein Wunsch wäre, dass ihrem Wort und ihren Argumenten wie heißt das? Ich habe das Wort gerade vergessen. Beweisen. Beweisen. Glauben geschenkt wird und dass sie quasi Recht erhält. Ich befürchte aus zwei Gründen, dass es anders ist. Einmal hast du schon gesagt, es steht Mann gegen Frau und zwar in einem Jahrhundert, wo das Wort der Frau auch noch nicht viel zählte und auch die Einschätzung der Frau ja eher so war, technisch nicht so versiert zu sein, also von Frauen generell. Das, glaube ich, ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch heute ja oft noch ein Problem, dass wenn jemand keine Ahnung von Technik hat, dann ist es ja auch schwer, dem zu vermitteln, wo dieser Unterschied liegt, wie sie das erklärt und wie er das erklärt. Weißt du, wie ich meine? Also du sagst es jetzt ganz klar, sie hat das viel größere Verständnis bewiesen, viel klarer und viel genauer und detaillierter technisches Wissen gehabt. Aber kann der Richter das auch so bewerten? Oder denkt er nur, ja, die hat zwar 20 Minuten mehr gelabert, aber was weiß ich jetzt, ob das, weißt du, richtiger ist. Die kann sich auch was ausdenken und sagen, die ist ein Schräubchen und in Wirklichkeit ist ein Nagel oder so. Also so meine ich. Deswegen, das sind, glaube ich, die zwei Gründe, warum ich glaube, dass vielleicht doch Mr. Annan recht bekommen hat.
Okay. Also ich finde deine Argumentation gut nachvollziehbar, aber du hast glücklicherweise Unrecht.
Ach,
das Patent wurde ihr zugesprochen.
Ach, sehr schön. Das freut mich.
Annans Versuch, ihre Erfindung zu stehlen, war gescheitert. Der Raum war erfüllt von Erstaunen und Respekt. Nicht nur für die technische Leistung, sondern auch für Margarets Mut und Durchhaltevermögen in solch einer Zeit. Nach dem Prozess verließ Margaret den Gerichtssaal mit erhobenem Haupt. Sie hatte damals zwar hohe Summen von $100 pro Tag für Anwaltskosten für die 16-tägige Anhörung ausgegeben und $100 zu der Zeit entsprachen 2023 ungefähr $2.409. Also wirklich immense Kosten, wenn du das überlegst, pro Tag ungefähr 2.500 Euro. Es ist schon, oder Dollar, das ist schon ganz schön viel. Aber sie hatte nicht nur ihre Erfindung zurückgewonnen, sondern auch die stereotypische Vorstellung widerlegt, dass Frauen nicht imstande seien, bahnbrechende technische Ideen zu entwickeln. So, Schwester, ich habe dir gerade wieder ein Foto geschickt mit dem Bild von der Maschine, weil ich habe sie ja natürlich jetzt immer Maschine genannt. Du weißt ja gar nicht, was es ist. Und was denkst du denn, was das für eine Maschine sein könnte?
Okay, also ich sehe ein Bild mit einer technischen Zeichnung. Und jetzt muss ich wahrscheinlich zeigen, dass ich nicht so viel technisches Verständnis habe wie Margaret. Aber ich habe Glück, dass da drüber was steht. Also einmal steht da M.E. Knight und dann Paperback Machine. Und patentiert wurde das am 28. Oktober 1879. Genau, ich beschreibe jetzt nicht diese ganze technische Einrichtung, aber durch diese Paperback Machine, was drüber steht, würde ich sagen, vielleicht ist es eine Maschine zur Faltung von Papiertüten. Also die diese Verklebung und Faltung von einer Papiertüte vornimmt, die ich dann nachher nutzen kann zum Einkaufen.
Ja. Sehr gut, genau. Es geht um Papiertüten, sehr gut erkannt. Aber es hat eine Besonderheit, und zwar handelt es sich um eine Maschine, die in der Lage war, Papiertüten mit flachem Boden zu falten. Das hatte es vorher halt so noch nicht gegeben. Also es gab keine Maschine, die Tüten mit flachem Boden falten konnten. Das wurde alles manuell hergestellt. Es gab natürlich Tüten, die man zum Transportieren von Einkaufen nutzen konnte zum Beispiel, aber diese Tüten waren als lange, schmale Umschläge gefaltet. Und die von Margaret entwickelte Maschine stellte nun Tüten mit Boden her, welche dadurch wesentlich stabiler waren und aufrecht stehen konnten. Und es passten auch noch mehr Dinge in die Tüte als in diese ursprüngliche flache Tüte. Was die Erfindung eben besonders machte, war die Automatisierung dieses Prozesses. Weil, was ich gerade sagte, sonst mussten die Tüten mit Boden von Hand gefaltet werden. Und es gab eigentlich nur Maschinen, die diese flachen Böden formen konnten. Das heißt, dank ihrer Maschine konnten Papiertüten schnell und in großen Mengen produziert werden, was die Herstellkosten senkten und die Tüten viel praktischer machten. Und damit legte sie mit ihrer Papiertütenmaschine einen Grundstein in der Verpackungsindustrie. Doch wer war Margaret E. Knight eigentlich? Margaret E. Knight wurde am 14. Februar 1838 in York, Maine, als Tochter von Hannah Teal und James Knight geboren. Sie hatte zwei Brüder und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Schon als kleines Mädchen spielte Matty, wie ihre Familie und Freunde sie nannten, mit Werkzeugen für Holzbearbeitung. Damit grenzte Mattie sich von den anderen Mädchen in ihrem Alter ab, die gerne sonst mit Puppen spielten oder sich eben um Haushaltsaufgaben kümmerten. Und Mattie fühlte sich einfach von Werkzeugen und Maschinen angezogen. Sie zeigte ein außergewöhnliches Talent dafür auch und verbrachte Stunden damit, Dinge auseinanderzunehmen, um sie zu verstehen und wollte eben unbedingt wissen, wie sie funktionierten. Das heißt, sie hat oft mit den Werkzeugen ihrer Brüder gespielt und ihre Erfindung in einer nahegelegenen Scheune getestet. Sie sagte, das Einzige, was sie wollte, ist ein Klappmesser, ein Bohrer und Holzstücke. Sie war als Kind auch für ihre Drachen und Schlitten bekannt, die sie entwarf und bastelte und dann den anderen Kindern zum Spielen zur Verfügung stellte. Sie wurde bereits in ihren jungen Jahren von ihrer Umgebung für ihre technischen Fähigkeiten bewundert. Ihr Vater starb allerdings, als sie noch sehr jung war, sodass dann ihre Mutter Margaret und ihre beiden Brüder alleine großziehen musste. Die Familie verarmte noch stärker und zog nach dem Tod des Vaters nach Manchester, wo sie dann in einer Baumwollspinnerei Arbeit fand. Margarets schulische Ausbildung war aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Familie stark begrenzt, sodass sie eigentlich da wenig Möglichkeiten hatte. Das hinderte sie aber nicht daran, autodidaktisch zu lernen. Sie las quasi alles, was sie über Mechanik, Mathematik und Ingenieurswesen in die Hände bekommen konnte. Ihre formale Schulbildung beschränkte sich auf die weiterführende Schule, die sie im Alter von 12 Jahren verließ, um dann mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter in einer Textilfabrik zu arbeiten. Und in dieser Textilfabrik wurde die 12-jährige Mattie Zeugin eines schrecklichen Unfalls und machte nahezu gleichzeitig ihre erste sehr beachtliche Erfindung. Als sie an einem Tag in die Textilfabrik kam, beobachtete sie einen Defekt an einem Webstuhl, der dazu führte, dass sich ein Weberschiffchen mit Stahlspitze gelockert hatte. Das Weberschiffchen ist vereinfacht gesagt, das, was mit dem Schutzfaden, also mit dem Querfaden, wenn du dir so einen Weberteppich vorstellst, mit dem Querfaden durch die Länge von Längsfäden durchgeschossen wird. Das gelockerte Weberschiffchen schoss mit einer solchen Wucht auf einen Arbeiter zu, dass es ihn schwer verletzte. Margaret war schockiert, als sie dann noch erfuhr, dass diese Maschinen häufig blockierten und Teile brachen und dass es keine Schutzvorrichtung gab, was eben dazu führte, dass bereits schon viele Arbeiter verletzt worden sind, wusste sie, dass sie etwas tun musste. Und innerhalb weniger Wochen erfand sie eine Sicherheitsvorrichtung für Webstühle. Die genaue Funktionsweise ist nicht so hundertprozentig bekannt, oder ich konnte sie nicht zu 100% belegen. Also entweder handelt es sich um eine Vorrichtung zum Anhalten des Webstuhls, zum Beispiel beim Riss des Schützenfadens, oder wenn die Maschine eben nicht richtig funktioniert, also ein sogenannter Notaus, oder um eine Vorrichtung zum Zurückhalten des Weberschiffchens, also ein Schutz zum physischen Blockieren eines fliegenden Weberschiffchens. Also nicht so ganz klar, da findet man verschiedene Aussagen. Auf jeden Fall wurde Mattys Vorrichtung an allen Webstühlen in ihrer Fabrik angebracht. Und nicht nur das, auch schon bald übernahmen andere Fabriken in der Gegend ihre Erfindung. Ihre Erfindung wurde von vielen in der Fabrik als Lebensretter angesehen. Die hat sie aber niemals patentieren lassen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Mattie ihre Arbeit in der Textilfabrik nicht mehr fortsetzen. Und in ihren Teenagerjahren und in ihren frühen 20ern arbeitete sie in verschiedenen Jobs, unter anderem als Heimwerkerin, Graviererin oder Möbelpolsterin. Jetzt habe ich dir ja so ein bisschen was von ihr erzählt. Was glaubst du, wie kam Mattie denn jetzt an die Tüte?
Ja, gute Frage. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Also ich meine, dass sie grundsätzlich ja einen großen Erfindergeist hat, das hast du ja gerade alles erzählt, auch schon in ihrer Kindheit und sowas, finde ich echt cool. Dann hat sie jetzt unterschiedliche Jobs gehabt. Das ist echt eine gute Frage, wie sie in diese Tüte kommt. Ich überlege gerade, ob sie vielleicht das händisch gemacht hat. Also auch den Job hatte quasi diese, das hast du ja vorhin erzählt, ne? Dass das vorher nur händisch gemacht werden konnte, diese Tüten mit Boden. Ich finde die übrigens super. Ich nutze die auch gerne, so Papiertüten mit Boden. Ist sehr auch, stabil. Ja. Genau, kann man gut packen. Ja, deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob sie vielleicht auch den Job irgendwo mal hatte, bei dieser Faltung zu helfen und dann gedacht hat, hey, das könnte man doch über eine Maschine automatisierter und schneller erledigen.
Also gar nicht so schlecht. Sie hat es nicht manuell gemacht, sondern sie ist umgezogen nach Springfield und hat da in einer Papierfabrik gearbeitet, die einfache Papiertüten herstellt. Also es war nicht, dass sie die mit den Böden gemacht hat, sondern sie hat in einer Fabrik gearbeitet, die maschinell diese einfachen Papiertüten hergestellt hat.
Ah ja.
Und mir fiel eben auch, dass diese Tüten kaum praktisch sind. Das hatte ich ja vorher schon so ein bisschen erzählt. Ne? Die sind halt wie so Umschläge, umschlagförmige Papiertüten. Schwach, schmal, können nicht stehen, keinen stabilen Boden. Man kann nicht ausreichend Ware drin transportieren. Und es gab für diese einfachen Maschinen oder für diese Maschinen, die diese flachen, umschlagartigen Tüten herstellten, gab es bereits 3 Patente für Maschinen. Aber die anderen hatte ich auch erzählt, die mit den Böden, die wurden ja noch umständlich und teuer von Hand hergestellt. Und deswegen wollte Matti diesen Prozess der Papiertütenherstellung mit Böden stärker automatisieren. Und er fand die Maschine, die Papier schnitt, faltete und klebte und eben genau diese braunen Papierbeutel mit flachem Boden herstellte, wie man die heute kennt.
Ja.
Und sie verbrachte wirklich Tage und Nächte damit, ihre Ideen zu skizzieren, die Mechanik durchzudenken. Sie konstruierte dann auch schließlich eine funktionierende Maschine. Das braucht man anscheinend zu der Zeit für eine Patentanmeldung. Und das galt da als kleine technische Revolution. Und als sie doch jedoch dann den Prototyp ihrer Maschine zur Patentanmeldung brachte, wurde Matti ja von einem Schock getroffen. Das hatten wir schon durchgesprochen. Charles Annan hat ihre Idee gestohlen und sie bereits zum Patent angemeldet. Wie es ausgegangen ist, weißt du. Aber kannst du dir vorstellen, wie Charles Annan die Idee, also wo er die Idee für die Papiertütenmaschinen her hatte?
Das habe ich mich gerade echt auch gefragt. Das wollte ich dich gerade fragen, wie er es eigentlich geklaut hat. Der ist ja bisher jetzt noch in ihrem Leben nicht vorgekommen. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wo die überhaupt Überschneidungen hatten. Gerade überlegt, ob der auch in dieser Papierfabrik einfach gearbeitet hat, vielleicht auch als Vorarbeiter oder sowas. Und so ein bisschen das mitbekommen hat, dass sie da was entwickelt und dann tatsächlich sehr bewusst ihre Unterlagen oder so gesneakt hat, geklaut hat. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Weil er muss es ja eh mitbekommen haben, dass sie an dem Thema arbeitet.
Ja, richtig, genau. Also er hat nicht in der gleichen Fabrik gearbeitet, aber er war eben selber ein Maschinist und hat die Werkstatt besucht, in der Mattis Modell zu ihrem Prototyp der Papiertütenmaschinen gebaut wurde. Und da hat er ihr Design gestohlen und hat es dann direkt patentieren lassen.
Krass. Mhm. Das heißt vor ihr?
Ja, vor ihr. Das war ja das Gerichtsverfahren. Ne? Also ja. Matti wollte es anmelden, okay, hat gemerkt, es ist schon angemeldet und ist dann in dieses Patentverletzungsverfahren eingestiegen, hat das alles auf sich genommen, also auch die Kosten auf sich genommen, den ganzen Aufwand auf sich genommen und konnte dort eben beweisen, dass es ihre Maschine war, weil sie sich wesentlich besser mit den Details auskannte.
Okay.
Und sie auch eine gute Lobby hatte, weil ihre Kollegen ja auch bestärkt oder sie bestärkt haben, dass es wirklich ihre Erfindung war, weil sie mitbekommen haben, wie sehr sie daran gearbeitet hat.
Ja, ist ja auch absolut dreist.
Ja,
also total.
Ja. Ein paar Jahre nach ihrer Erfindung gründete Matti mit einem Geschäftspartner die Eastern Paperback Company in Hartford und lizenzierte ihre Maschine an das Unternehmen, weil sie kein Interesse hatte, ein Unternehmen zu leiten. Und sie mit diesem Vorgehen stattdessen die Lizenzgebühren von der Eastern Paperback Company erhielt und davon leben konnte. Und das ermöglicht ihr eben auch, weiterhin als Erfinderin zu arbeiten. Ein paar Jahre später erwarb sie ein weiteres Patent für eine Verbesserung einer Papiertütenmaschine. Auch dieses Patent übertrug sie an die Firma Eastern Paperback Company. Und dieses Vorgehen blieb eigentlich für den Rest ihrer Karriere bestehen. Sie verkaufte ihre Erfindung an Unternehmen von Lizenzgebühren, um dann von Lizenzgebühren und Patentverkäufen zu leben. Wenn ich dir das so sage, denkst du ja, naja gut, dann war das wohl nicht ihre eigene erste Erfindung oder einzige Erfindung, ihr einziges Patent. Was glaubst du denn, wie viele Patente hatte Matti so auf den Weg gebracht, damit sie auch wirklich davon leben konnte?
Das finde ich übrigens voll den schlauen Move. Gar nicht selber unter dem leiten oder sagen, jo, könnt ihr ja alles nutzen. Und in mir fließt es in die Taschen. Ich meine, sie hat dafür auch echt gearbeitet und entwickelt. Wie viele hatte sie wohl, damit sie damit auch ihren Lebensunterhalt? Ich sag mal so, also sie hat, ich finde, es klingt, als wäre die wirklich sehr fleißig gewesen. Du hast ja so ein paar Sachen, wie gesagt, auch aus Kindheit und Jugend schon erzählt, ne? Also immer gefühlt an diesem Thema dran. Deswegen sage ich mal so 25 Patente. Sind es genau
25? Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind mehr als 20 und weniger als 30.
Ah, ja, da bin ich doch sehr gut bei 25.
Ja, ist wirklich sehr gut. Also am Ende ihres Lebens meldete Matti 89 Erfindungen an und besaß mehr als 20 Patente in verschiedenen Bereichen.
Wow.
Also sie hat nicht jede ihrer Erfindungen als Patent angemeldet, aber sie hat sie man konnte sie anscheinend, die Erfindung, irgendwo anmelden, sodass sie dann damit zumindest auch Geld verdient hat mit 89 Erfindungen. Das finde ich schon, also
ja,
überleg mal, also beeindruckend finde ich auch.
Ja.
Genau, das erste Patent kennen wir ja schon. Und das ist dir, glaube ich, aufgefallen, weil also diese technische Zeichnung, die ich dir gezeigt hatte, hat er einmal die Maschine, da stand der Paperback-Maschinen drauf und da stand ja auch ihr Name drauf. Und zu der Zeit war es eben bei für viele Erfinderinnen, aber auch Schriftstellerinnen üblich, dass die ihr Geschlecht verborgen haben, indem sie nur die Anfangsbuchstaben ihres Vornamens verwendete. Also dieses M.E. Knight hast du ja auch auf der technischen Zeichnung gesehen. Es stand ja nicht Margaret E. Knight, sondern M.E. Knight.
Ja.
Aber eben dieses Patent konnte eindeutig ihr zugeordnet werden.
Ja.
In den 1880er Jahren entwarf Matty drei Haushaltserfindungen. Einmal einen Rockschutz, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das, glaube ich, so etwas Ähnliches wie eine Schürze. Eine Schließe für Gewänder, also das, wie man die besser verschließen kann. Und einen Bratspieß. Danach arbeitete Matty an Maschinen zur Schuhherstellung und erhielt 6 Patente für mehrere Maschinen zum Schneiden von Schuhmaterialien, zum Beispiel Sohlen und so weiter. Dann ging es weiter. In den 1900er Jahren entwickelte Matty eine Nummeriermaschine sowie einen Fensterrahmen und ein Schiebefenster. Es hörte dann aber auch nicht auf. Einige Zeit später arbeitete sie an Neuentwicklungen im Bereich der Automobiltechnik. Sie erfand mehrere Komponenten für Rotationsmotoren. Also, wie du vielleicht merkst, erhielt Matty wirklich viele Patente in den verschiedensten technischen Bereichen, obwohl sie mit 12 Jahren von der Schule gegangen ist.
Ja, Wahnsinn.
Und damit trug sie extrem zur Stärkung der Frauen in der Technik auch bei, weil sie die Patente angemeldet hat. Sie hat das öffentlich gemacht. Sie hat sich hingestellt, habe gesagt, ich als Frau mache das. Du kannst dir vorstellen, dass damals wirklich verschwindend geringe oder dass die Frauen einen verschwindend geringen Anteil der Patenten besaßen. Ich habe eine weitere Schätzfrage für dich. Was denkst du, wie viel Prozent der Haupterfinder, also die wirklich das Patent als Haupterfinder oder in anmelden, sind heutzutage weiblich? Wie viel Prozent?
Ich glaube, es ist immer noch wenig. Witzigerweise habe ich dazu was gelesen und jetzt habe ich irgendwie gerade 6% im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Es klingt für mich gerade sehr wenig, aber ich sage das jetzt trotzdem mal.
Ja, ist auch nicht schlecht. Also ich habe die Zahl mit weniger als 10%, womit du ja mit 6% recht hättest. Ich weiß, genau, also es sind auf jeden Fall weniger als 10%. Ob es genau 6 sind, weiß ich nicht, aber kann sein. Aber es sind auf jeden Fall nicht mehr als 10%. Also immer noch
heute, das?
Heute, genau. Ja, es ist immer noch recht wenig, ja.
Es gibt irgend so eine Person, vielleicht finde ich das nochmal raus und kann das irgendwie nachliefern. Eine Frau, die Patentanwältin ist und die gibt tatsächlich sehr gute Tipps und versucht auch mehr Frauen in diese Patentanmeldung zu bekommen. Weil das ist ja auch ein Prozess, den man erstmal so ein bisschen verstehen muss, glaube ich.
Und der kostet Geld.
Und der kostet Geld, genau. Und natürlich auch ein bisschen Kraft und müssen sich dann andere Leute angucken, ob das auch wirklich ein Patent ist und so weiter. Also das ist ja echt alles ganz spannend.
Ja, total. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Matty, dass du sie als sehr fleißig empfunden hast und das stimmt auch. Also Matty setzt ihre Arbeit bis ins hohe Alter fort. Ein Artikel der New York Times aus dem Jahr 1913 berichtete, dass sie 20 Stunden am Tag an ihrer 89. Erfindung arbeitete. Wow. Mit ihren Erfindungen und Patenten hatte Matty nicht schlecht verdient. Sie war jetzt nicht richtig wohlhabend, konnte aber bis zu ihrem Tod im Jahr 1914 im Alter von 76 Jahren unabhängig leben. Sie war auch nicht verheiratet, also sie hat das wirklich ihr ganzes Leben alleine gestemmt. Umso erstaunlicher ist es, dass sie, als sie starb, nur 275 Dollar hinterließ. Und da waren ihre Möbel schon mit eingerechnet. Also man hatte sich so ein bisschen die Frage gestellt, was sie eigentlich die ganze Zeit mit ihrem Geld gemacht hat. Auf der anderen Seite, die Patente kosten Geld, die Erfindungen kosten ja irgendwo Geld, Material und so weiter. Also ich vermute, dass es wahrscheinlich da rein geflossen ist.
Ja.
Matty alias Margaret E. Knight schrieb sich in die Geschichte ein, als eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die der Welt gezeigt hat, dass nicht nur Männer zu großen technischen Leistungen fähig waren. Sie brachte die Gesellschaft zum Nachdenken und wurde zur Symbolfigur für Frauen in der Technik. Auch wenn ihr Name in den Geschichtsbüchern nicht so bekannt ist wie der von Edison oder Bell, dafür wurde sie in einem Artikel als die berühmteste Erfinderin des 19. Jahrhunderts bezeichnet und es soll auch einen Nachruf auf sie gegeben haben, in dem sie als Frau Edison bezeichnet wurde. Und jeder, der heute eine Papiertüte mit flachem Boden in der Hand hält, hält gleichzeitig ein Stück von Margarets Erbe in der Hand.
Oh, das finde ich schön. Das gefällt mir. Das ist ein schöner Satz, ein schöner Abschluss für Margaret. Dass man ein Stück von ihr in der Hand hält. Da werde ich jetzt immer dran denken.
Nach Hause trägt.
Ja.
Das war meine Geschichte.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war cool, ja, Matti kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich fand den Anfang richtig toll, mit ihr zusammen quasi auch im Gerichtssaal zu stehen.
Das fand ich auch spannend, ja. Ja, das freut mich, Schwesti. Vielen Dank fürs Zuhören an dich und an alle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bevor wir das sagen, Christine, das tut mir richtig leid, aber ich habe jetzt im Hintergrund ganz kurz recherchiert. Ich habe das Buch gefunden, was ich gerade meinte mit diesen Patenten.
Ah ja, erzähl.
Es ist von Renate Weiße, heißt sie, und Petra A. Bauer. Es heißt tatsächlich nur 6%, also Hashtag nur 6%, Erfinderinnen entdecken. Es geht nämlich genau darum, und das hatte ich nämlich, ich habe gerade geguckt, ich habe es auf meiner Wunschliste nämlich stehen. Ich dachte, ich will da nochmal kurz drauf kommen, weil ich finde, das passt so gut zu deiner Geschichte heute. Deswegen will ich das hier nur einmal kurz erwähnen, dass genau darum geht's. Sind Frauen zu dumm zum Erfinden? Natürlich nicht. genau. Und das zeigt eben so ein bisschen auf, was diese 6%, das war, ich weiß nicht, von wann das Buch genau ist, aber ja, weniger als 10% auf jeden Fall, die ein Patent haben.
Sehr schön. Vielen Dank, Melli, dass du das noch so schnell rausgekriegt hast.
Und damit können wir uns dann jetzt auch gerne verabschieden.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut!
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.